Save the date! Deal Sourcing 2024 am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wir sprechen heute über finanzielle Restrukturierung. Und dafür habe ich einen der Großmeister zu Gast, nämlich Marcel Hertha. Gründer und Chef von Hertha & Co., heute Tineo. Herzlich willkommen, Marcel.
Hallo, grüß dich, Bastian. Ich muss dich leicht korrigieren, ist immer noch Hertha & Co., Tineo Company.
Oh ja, guck mal, aber das ist doch ein sehr schöner Aufhänger für den Start. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über dich und deine Vita, aber lass uns gerne mal am aktuellen Ende beginnen. Du hast vor knapp einem Jahr, glaube ich, dein Unternehmen an Tineo verkauft. Schon bereut?
Nein, überhaupt nicht. Aber bevor ich da einen Satz zu sage, muss ich natürlich euch nochmal gratulieren für eure tolle Transaktion. Habt euch ja jetzt auch nochmal einen Schritt weiter gewagt und insofern, obwohl natürlich sicherlich vieles beim Alten bleiben wird, wie ich euch kenne, insofern auch dafür herzlichen Glückwunsch, haben wir ja ein paar Parallelen. Wir schauen uns ja die letzten Jahre schon gegenseitig an, wie wir uns entwickeln. Freut mich sehr auch für euch.
Ja, in der Tat. Vielen Dank und ganz ehrlich, wir haben da auch von dir und deiner Transaktion ein bisschen gelernt und uns was abgeguckt.
So. Ja, aber zurück zur Frage. Nein, absolut nicht. Muss ich natürlich auch sagen, aber ist auch wirklich so. Gab ja mehrere Motivatoren für die Transaktion. Das eine ist natürlich die persönliche Situation. Ich mache das super gerne, was ich mache und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, damit aufzuhören. Aber wenn ich jetzt schon sehe, dass der ein oder andere Kollege, mit dem man viele Jahre verbracht hat im Markt, sich verabschiedet, irgendwann ist man dann auch zu alt dafür, da muss man sich dann eingestehen. Das ist sicherlich noch eine ganze Weile weg, aber da eine Vorsorge zu machen, dass der Laden auch weiterläuft und die ganzen guten Leute zusammenbleiben und das, was wir da geschaffen haben, nicht aufhört, das ist eine Motivation gewesen. Andere Motivation ist ganz klar auch eine Vorwärtsstrategie gewesen, weil wir haben es als kleine Boutique leider nie geschafft, einen richtigen Fuß in die Tür zu kriegen auf der Kreditgeberseite, also die Beratung von Kreditgeberkonsortien. Und da hat Tineo in UK eine Riesenerfahrung, eine sehr starke Betreuung der Kreditgebergruppen auch sehr gut aufgesetzt. Und da muss man sagen, das war wirklich nach der Übernahme direkt ein Klick. Und schon haben wir große Mandate gekriegt. Wir sind da im Signa-Umfeld tätig für Kreditgeber. Wir haben Brennix beraten, die Schuldscheine. Und das sind alles Sachen, die ich wahrscheinlich vorher nicht gekriegt hätte. Jetzt kamen dann auch Sachen, die halt die Londoner Kollegen uns andienen aus London raus. Insofern auf der Geschäftsseite hat sich das auch bewahrheitet. Und was natürlich auch extrem wichtig ist, dass wir vernünftig weiterarbeiten können. Und das war von Anfang an die Vereinbarung. Da hat sich auch alle, haben sich alle dran gehalten. Unser Geschäft unterscheidet sich in Teilen von dem von Tineo, gerade was das Debt Advice angeht. Da sind wir schon ein bisschen anders unterwegs, machen da mehr als die Kollegen und auch in anderen Fee- und Vergütungsstrukturen, sowohl für die Mitarbeiter als auch von Seiten der Kunden, wie es halt hier marktüblich ist in Deutschland. Und ja, das haben die Kollegen jetzt aber auch gut verstanden und lassen uns da freie Hand. Und ich habe eigentlich noch keinen einzigen Fall gehabt, wo irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es vorher gelaufen wäre. Und jetzt mal abgesehen von den guten Sachen wie Konfliktchecks und Anti-Money-Laundering und Policy dies und jenes, aber das ist halt in einem amerikanischen Unternehmen so, war auch jedem bewusst und hält sich auch in vertretbaren Grenzen.
Spürst du was vom großen Finanzinvestor, der ja hinter all dem steht?
Nein. Also, hatten jetzt die Gelegenheit beim Shortfill gegriffen und haben uns dann natürlich auch mal vorgestellt und mit der Douglas-Transaktion auch, glaube ich, für alle Seiten sehr erfolgreiche Geschichte gelandet. Ansonsten wird das aus den USA rausgeführt. Da sind irgendwie gefühlt 2-3 Ebenen zwischen. Insofern gibt es da wenig direkte Berührungspunkte. Und das ist, glaube ich, auch für den Finanzinvestor, der hier in Rede steht, CVC, eine Maßgabe, die Unternehmen agieren zu lassen und denen viel Freiheit zu lassen und sehr partnerschaftlich zu agieren. Und dazu sollte man dann auch in der zweiten oder dritten Ebene eines Unternehmens nichts mehr vom Gesellschafter merken. Und das ist gut so.
Und sprechen wir nochmal ein bisschen über dich. Du bist ja nun seit Ewigkeiten als Debt Advisor im Markt bekannt, hast aber eigentlich ein halbes Berufsleben als Banker verbracht, bei der Dresdner Bank, Dresdner Kleinwort auch, das Leverage Finance am Ende geleitet. Was hilft dir das bis heute?
Ja, also ich muss ja sagen, es sind verschiedene Bereiche gewesen und ich war eigentlich immer ein relativ unsteter Geist und habe alle zwei Jahre irgendwie den Stuhl gewechselt mit einer Aufgabe, die irgendwie eine Nuance anders war oder weiterging. Und das ging ja los im berufsbegleitenden Studium. Dann war ich in einer guten deutschen Kreditabteilung in Mönchengladbach, dann Firmenkundenbetreuer in Düsseldorf, dann ins Leverage Finance, dann in die Syndizierung, doch dann in die Distribution und im Capital Markets, also Sales gemacht, als auch Underwriting Risks verantwortlich. Worte, bevor ich dann halt das Non-Investment-Grade-Geschäft als Leverage-Geschäft übernommen habe. Und jede Nuance hat so ein bisschen was mitgebracht. Ja, also deutsche Kreditabteilung ist halt deutsche Kreditanalyse, nicht Cashflow-orientiert, sondern eher Bilanzstatik. Firmenkundenbetreuer, versteht man denn die Firmenkunden besser, die Unternehmen besser und auch wie eine Bank tickt und wie ein Firmenkundenbetreuer tickt und ticken soll. Und dann halt die Cashflow-orientierte Finanzierung zusammen mit dem ganzen Londoner Gedöns, was man denn lernt und wo ich auch ein bisschen Zeit verbringen durfte. Gibt halt ein relativ umfassendes Bild und man kann halt in allen Kreditbereichen was zu sagen am Ende des Tages. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, wo ich vielleicht auch Glück hatte in der Vergangenheit, dass das dem allen so war, weil wenn man jetzt von Anfang an aus dem Studium rauskommt und dann die ganze Debt Advice macht, dann ist man doch sehr schnell PE-lastig. Man gewöhnt sich an große Unternehmen, wo alles schon fertig und richtig ist. Man, nicht umsonst sind wir im Debt Advice für Corporates auch unverändert der Marktführer, weil ein Firmenkundenbetreuer und die Prozesse laufen halt anders und das kennen wir jetzt alle und meine Leute und das hat sicherlich Vorteile über die Zeit gebracht.
Und dann bist du ins Debt Advisory gewechselt. Da muss ich jetzt mal gerade eine Geschichte verifizieren, die ich doch mehrfach gehört habe. Die lautet, du hast erst, und das weiß ich jetzt sicher, Bavaria Yacht noch finanziert und dann später in neuer Funktion restrukturiert.
Ja, also dass die Geschichte nochmal ausgegraben wird. Da reden wir jetzt über eine Transaktion, die im Jahr 2007 abgeschlossen wurde und im Jahr 2009, glaube ich, restrukturiert wurde.
Aber es ist halt einfach eine schöne Geschichte.
Ja, ist eine schöne Geschichte. Es gibt auch Nebengeschichten dazu. Also zunächst mal, ja, wir haben damals für einen Finanzinvestor Bavaria Yachtbau finanziert zusammen mit Goldman Sachs. Das war vor der Finanzkrise 2007. Wir haben als Dresdner sehr stark damals daran gearbeitet, in die größeren Transaktionen reinzukommen. Im Mittelstand waren wir dominierender Marktführer. Da haben wir im ersten Halbjahr 2017 von 24 Deals gebookrunnt. Also da waren wir ganz klar vorne. Und langsam schlossen wir auf zu den Größeren, haben dann ein paar Transaktionen gemacht. Und eine Transaktion war dann halt Bavaria Yachtbau. Und wirklich, das war wie Reise nach Jerusalem. Kaum war das Ding unterschrieben, kam die Finanzkrise und es konnte nichts mehr syndiziert werden, bevor er immer alles syndiziert werden konnte. Also es war dann auch ein starkes Underwriting-Play und das Risiko war dann halt bei der Bank. Goldman Sachs hat sich dann sehr schnell entschlossen, sich mit Verlusten rauszuverkaufen. Da tut sich so eine deutsche Bank, also eine deutsche kleingeschriebene Bank, natürlich etwas schwerer naturgemäß. Ging dann in die Restrukturierung, ja, und durch die Kontakte, die ich halt zum Finanzinvestor hatte, aber auch durch damals gute Sektorkollegen, die ich bei meinem damaligen Arbeitgeber hatte, haben wir diese Transaktion dann gewonnen. Und das ging natürlich durch die Leverage-Abteilungen, die gerade alle saßen und Däumchen drehten, um sich um die Zukunft sorgten zum Teil wie ein Lauffeuer nach dem Motto, da erst macht er da die ganzen Deals und ärgert uns und jetzt ist er auf der anderen Seite und berät auch noch, ist ja zum Kotzen, ja. Und gut, was soll ich machen? Soll ich ein Mandat nicht annehmen? Lustige Nebengeschichte, es gab denn auch die Presse hat es aufgegriffen zum damaligen Zeitpunkt und das war jetzt natürlich dann nicht so lustig, weil jetzt will man natürlich nicht als das Sinnbild des Investmentbankers dastehen, der erst den Banken hohe Verluste verursacht, obwohl ich sagen muss, da haben 60 Leute, da waren an der Entscheidung beteiligt und meine Unterschrift wird man nirgendwo finden, ich war halt nur Head of Origination, aber das interessiert ja keinen und insofern, ich war ja auch mit verantwortlich für die Transaktion, aber das wollte man natürlich dann trotzdem nicht, dass man in einer Beratung tätig ist, dass denn man irgendwo versinnbildlich wird, haben wir noch irgendwie gemanagt gekriegt, hat sich dann mit der Zeit auch ausgewachsen, hat mich eine sehr große Transaktion gekostet, beratungsmäßig muss ich sagen, weil damals wurde ja die Dresdner Bank übernommen und dann gab es eine neue Bank und die wiederum hatte ein sehr großes Exposure, gemeinsam mit der Dresdner bei einem der bekanntesten Restru-Fälle und der Mann, der das gemacht hat, war genau der Bavaria Yachtbau studiert hat und behandelt hat und hatte dann hinterher gesagt, nee, also dann lieber und Kunde nicht den Herrn Herter, aber das passiert dann halt. Und wir hatten auch andere Sachen zu der Zeit zu tun, das war ein okay.
Könnte sein, dass du den Kunden später vielleicht dann doch nochmal gewonnen hast. So, dann kam, und das war eigentlich schon die Zeit, 4 Jahre bei Lazar. Da hast du das Debt Advisory und die finanzielle Restrukturierung geleitet.
Es gab ja kein Debt Advisory während der Kreditkrise, muss man sagen.
Stimmt, aber den Titel hast du immerhin gehabt.
Ja, gut, toll.
Was ich eigentlich von dir wissen will, ist, aus der Zeit mal rückblickend, wie unterschied sich denn aus der damaligen Sicht die Beratung vom Banker? Was ist anders? Ich meine, wir haben ja auch gesehen, ich glaube, die Erfahrung hast ja auch du gemacht, nicht jeder Banker, der ein guter Strukturierer ist, ist dann auch als Berater geeignet.
Ja, also erstmal, man kriegt gerade so im Leverage Finance, und da ist auch nochmal vielleicht ein Unterschied zum Corporate Banking, im Leverage Finance kriegt man ja schon alles vorbereitet. Also kriegt man die Diligences, da hat man Infomemo, da haben schon Horden von Berater über die Story drüber geguckt, dass alles passt. Und man setzt sich eigentlich ins gemachte Nest und überlegt sich dann quasi, wie kriege ich die Story intern meinen Kreditleuten verkauft und wie kriege ich sie hinter dem Markt verkauft, um sie dann auch zu syndizieren. Ganz andere Sache bei Beratungen. Man kommt in viel gefühlt ungeordnetere Situationen. Man muss selber diese Prozesse die ganze Zeit aufsetzen. Man muss selber noch Informationen beschaffen, daraus, sag ich mal, sich ein Bild formen. Und dann hat das eine viel dynamischere Entwicklung, gerade in der Restrukturierung. Also als Banker weiß man, da gibt es eine Transaktion und dann ist irgendwann Bitdate 1 und Bitdate 2 und dann ist irgendwann die Transaktion zu Ende und man hat sie gewonnen oder verloren. Aber da gibt es eine klare Schiene, wo es langläuft. Bei der Restrukturierung weiß man nicht, wo es langläuft. Also man kann sich mal denken mit ein bisschen Erfahrung, in welche Richtung es gehen könnte, und man plant natürlich alle Wege vor, möglichst. Aber jeden Tag passiert irgendwas, irgendwas ändert sich, ein neuer Spieler kommt rein, Banken verkaufen ihre Forderungen und plötzlich hat man ganz andere Richtungen. Das Current Trading des Unternehmens ändert sich, dadurch ändern sich Bewertungen, dadurch ändert sich Restrukturierungsausgang. Also eine ganz andere dynamische Entwicklung und man ist plötzlich live dabei, wenn Entscheidungen getroffen werden. Das ist noch mit eines der spannendsten Geschichten gewesen. Ich kann mich an ein börsennotiertes Unternehmen erinnern. Eines der ersten Mandate, was ich denn haben durfte, wo ich über den Aufsichtsrat reinkam und der Vorstand natürlich mich anstellte als Vorstand, weil nicht der Aufsichtsrat einnimmt, sondern das Unternehmen. Und da ging es schon, muss man sagen, drunter und drüber. Und trotzdem war natürlich das Unternehmen mein Kunde, wobei die sehr stark vom Aufsichtsrat beaugt wurden. Und irgendwann erinnere ich mich an eine Sitzung, wo man denn da reingerufen werden sollte in den Aufsichtsrat. Und vorher dauerte es ganz lang und der Aufsichtsratsvorsitzende und kam dann vorbei und fragte, was denn die Banken wohl sagen würden, wenn der CFO ginge. Und habe ich meine Meinung zugesagt. Und dann kam er 1/4 Stunde später und fragte, was denn die Banken wohl sagen würden, wenn der CEO ginge. Und ich habe meine Meinung zugesagt. Und dann hält man seinen Vortrag im Aufsichtsrat und sitzt dann im Zug zurück und kriegt dann im Ticker, dass beide gehen. Ja, also insofern, man ist live dabei. Und das ist sicherlich nicht die Regel, dass man so da befragt wird, aber auch eine hohe Vertrauenssituation zu gewissen Personen im Aufsichtsrat. Aber solche Situationen erlebt man denn schon mal und nicht nur vereinzelt. Und das ist natürlich spannend, ja, also einfach live dabei zu sein und nicht nur irgendeine Finanzierung zu machen.
Was bedeutet denn der Faktor Zeit beim Thema finanzielle Restrukturierung? Ist ja auch eine andere Geschichte als jetzt in der klassischen syndizierten Kredit.
Ja, finanzielle Restrukturierung ist natürlich leider immer so, dass die dauert immer so lange, wie man Zeit hat. Und zum Schluss hat man dann keine mehr. Ja, und dann muss alles schnell gehen. Also am Anfang ist ja auch eine schwere Entscheidung. Ja, also irgendjemand verliert immer irgendwas. Die Gesellschafter verlieren ihre Anteile. Banken müssen vielleicht Haircuts machen. Leute verlieren ihren Job. Man muss, was traurig genug ist, man muss restrukturieren. Alles keine einfachen Entscheidungen. Also auch operativ restrukturieren. Und nach der Entscheidung treffen, sich von Geschäftsbereichen trennen, Strategien aufgeben, die man jahrelang versucht hat zu verfolgen aus Unternehmenssicht. Also insofern alles schwere Entscheidungen, dass die nicht von heute auf morgen fallen, klar. Und da gibt es natürlich immer noch welche, die es überhaupt nicht einsehen, die man ja vielleicht hinterher sogar zwingen muss. Gott sei Dank haben wir heutzutage das Staruk dafür, dass man hier mal, sag ich mal, Querulanten nicht mehr unbedingt eine Bühne geben muss. Und das hat alles Zeitpläne dann, wenn denn die Zeit mal zu Ende ist. Und die Zeit ist entweder dann zu Ende, wenn einer ein Recht hat, was er ausüben kann und auch ausüben wird nach Einschätzung. Da gibt es dann oft Termine für. Oder, das ist sehr oft der Fall, die Liquidität ist irgendwann einfach zu Ende. Und dann weiß man, bis dann und dann geht's. Und dann gibt es keine Fortführungsprognose mehr. Und dann braucht man eine Entscheidung. Das ist auch immer das Beste. Ja, also, weil spart man sich das ganze Vorgeplänkel, was zum Teil Monate dauert. Ja, wenn es denn hinterher eng wird, dann entfallen Entscheidungen auch in wenigen Wochen und Tagen. Und ist genau das Gleiche, als ob das vorher noch Monate gedauert hätte oder eben nicht.
Auf der anderen Seite geht es ja dann sehr schnell um alles und das bedeutet am Ende ja auch, sind sehr viele Emotionen im Spiel. Auf Unternehmensseite sowieso, zumindest mal bei den Gesellschaftern. Häufiger sieht man das auch bei den Finanzierern. Auch die Anwälte sind ja nicht ganz frei von Ego. Wie hält man das im Zaum?
Ja, also ich glaube erstmal ist schon gut, dass es, also das muss ich jetzt als Berater natürlich auch sagen, aber da gibt ja viele gute, sehr gute Berater, die halt das regelmäßig machen. Und da gewöhnt man sich Emotionen schon so ein bisschen ab. Ja, weil letztendlich geht es um eine Sachgeschichte und natürlich für den, der innen drin steckt und der betroffen ist, da ist eine Emotion da. Aber die Emotionen sind immer ein schlechter Berater. Man muss halt gucken, dass man die verschiedenen Motivationen der verschiedenen Parteien den Leuten näher bringt und versucht denn so zu erklären, wo es hinlaufen kann. Hinterher sind sowieso immer alle unzufrieden. Ja, ich meine, guter Deal in der Restrukturierung sind hinterher immer alle unzufrieden. Ja, weil sonst hat irgendeine Seite ja einen Fehler gemacht, wenn der andere das gekriegt hat, was er wollte und man selber nicht. Ja, aber ich glaube da, wenn man die Risiken aufzeigt, wenn man die Alternativen aufzeigt, wenn man das Ganze auf eine Sachebene kriegt, klappt das hinterher schon. Natürlich gibt es ein paar Leute, die sind einfach, auch in der Beraterschaft, die sind einfach vom Naturell her emotional. Das wird sich auch nie ändern. Das muss man denn über sich ergehen lassen oder nutzen, wenn man es braucht, wenn man es kann in den Situationen. Und insofern, klar, Emotionen sind immer dabei, aber hinterher denn hat sich das dann auch irgendwann mal nivelliert.
Aber gilt das für dich nicht auch? Du bist ja jetzt im Auftritt auch nicht gerade ein Eisblock.
Ja, also ich glaube, ich kann da schon unterscheiden und letztendlich hat es über die Jahre die persönlichen Angriffe ein bisschen aufgehört, aber wenn sie denn kommen, dann ist das letztendlich auch nur ein Armutszeugnis für die Person, die das denn bringt, weil sie scheinbar keine Sachargumente hat. Und klar sagt man dann manchmal, okay, auf dem Niveau brauche ich jetzt heute hier nicht mehr weiterreden. Und man überlegt sich auch, was man denn machen kann. Aber das macht man meistens nicht mit Emotionen, sondern da gibt's ja dann in der Restrukturierung, muss man dann halt gucken, wo der Weg hingeht. Und es sind ja immer multilaterale Verhandlungen. Das ist ja das auch eines der interessanten Punkte. Man hat jetzt nicht ein Unternehmen, einen Kreditgeber. Das sind viele Kreditgeber und in verschiedenen Gruppen und die sind sich untereinander uneins in der eigenen Gruppe und mit den unterschiedlichen Gruppen oft sowieso und man hat wandelnde Allianzen, je nachdem, welches Ziel man für wen verfolgt und teilweise sind diese Allianzen natürlich auch davon geprägt, zu wem man Vertrauen hat und mit wem man denkt, eine Transaktion abschließen zu können, ganz klar. Ja, also gibt Situationen, wo man sagt, okay, eigentlich müsste ich hier, hatte ich letztens auch, eigentlich müsste ich hier auf der Kreditgeberseite einen Schulterschluss hinkriegen mit den verschiedenen Kreditgebergruppen und dann dem Shareholder sagen, wo es lang geht. Aber manchmal ist das einfach nicht möglich, weil einfach Personen dazwischen stehen oder Einsichten nicht getroffen werden, wie sie objektiv vielleicht nachvollziehbar wären. Und dann muss man sagen, okay, dann ist es vielleicht die zweitbeste Lösung oder immer noch für mich besser als die drittbeste Lösung oder gar keine Lösung. Und deswegen gehe ich in dem Fall mal mit dem Shareholder zusammen und finde dann eine Lösung, die halt für das Unternehmen was hat und für meinen Mandanten dann halt die beste erreichbare Lösung ist. Ja, und das hängt auch zum Teil davon ab, mit wem man klarkommt und mit wem man Vertrauen hat. Und deswegen, wenn man sich jetzt hier auch unsere freundlichen Wettbewerber anguckt, das sind ja alles Leute, mit denen man schon ein Dutzend Deals gemacht hat und man genau weiß, wie die ticken. Natürlich verhandeln wir alle hart für unsere Mandanten. Wir wissen, wir sehen uns auch übermorgen auch wieder. Also wir lügen uns mal nicht an und spielen keine faulen Tricks. Da meine ich jetzt nicht irgendwelche rechtlichen Geschichten, die sind halt, die kann man halt machen, aber da hat man schon ein gewisses Niveau und gerade mal auf der Ebene sind dann auch Emotionen außen vor.
Ist ja eine ziemlich komplexe Gemengelage, die du da beschreibst. Was ist man denn da als Debt Advisor? Ist man da einer von verschiedenen Spielern oder ist man derjenige, der diesen Prozess auch steuert oder zumindest zu steuern versucht?
Ja, also ich sage mal, im Restrukturierungskontext finde ich dieses Wort Debt Advisor eigentlich nicht richtig. Für mich ist die Abgrenzung Debt Advisor ist einer, der halt Debt raised. Und in einem Restrukturierungskontext ist man Restrukturierungsberater, ja, finanzieller Restrukturierungsberater, Financial Advisor. Und weil es auch deutlich über das Thema Debt ja hinausgeht. Also man hat ja nicht nur Debt-Stakeholder. Also es ist ja nicht nur, dass dann Bondholder und Banken und sind, man berät jetzt nur das. Nein, man muss auch die Gesellschafter beraten. Die haben kein Debt. Ja, man muss auch gucken, wie andere Stakeholder-Gruppen darauf reagieren. Also es geht viel mehr über diesen Bereich Debt hinaus. Deswegen finde ich diesen Begriff Debt-Advisor im Restrukturierungskontext nicht richtig. Entschuldigung, die Korrigierung. Sollte nicht so sein wie hier im Fußball mit Spielermaterial. Aber das ist halt für mir ein persönliches Anliegen. Gut, ja, und es wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, dass der Restrukturierungsberater, der Financial Advisor in der Restrukturierung, so einen Prozess komplett steuern könnte. Das kann der, der auf Company-Seite ist, in gewissem Umfang, aber dann werden auch viele Parteien immer wieder ein Eigenleben entwickeln. Und natürlich muss man gucken, dass man viele Standardthemen eines Prozesses, wenn man Company-Side Advisor ist, vernünftig strukturiert, dass einfach mal die Hausaufgaben gemacht werden. Das kann man meistens nur aus dieser Richtung machen. Und da hat man eine gewisse koordinative Aufgabe. Und man ist natürlich als Berater der Company eigentlich auch immer der Neutrale, ja, weil der Shareholder ist eine dritte Partei, sollte so sein. Also ist jetzt manchmal natürlich so, dass dann ein Advisor reingeholt wird, der dem Shareholder auch gut passt, weil der hat ja das erste Say. Aber im Endeffekt haben wir die Mandate immer mit der Company unten und wenn es hart auf hart kommt, werden wir mal die Company vertreten. Das müssen wir auch dem Shareholder und sagen wir auch dem Shareholder am Anfang. Also man ist der einzig Neutrale zwischen den ganzen Stakeholdern auf Company-Seite und da kann man schon ein bisschen mehr koordinieren und Brücken bauen. Aber viele Parteien sind dann natürlich auch so, dass sie trotzdem ihre eigenen Legen haben und ihre eigenen Berater haben und ihre eigenen Strategien verfolgen und sich einer Koordination entziehen oder Entwicklungen ergeben sich anders oder kommen überraschend, dann muss man schnell wieder was Neues koordinieren. Also muss man recht flexibel sein. Aber sag ich mal, der Financial Advisor auf der Company-Seite hat schon koordinierende Aufgaben.
Du hast ja jetzt viele Restrukturierungen tatsächlich auch im großvolumigen Bereich und da ist es dann natürlich so, du hast ein Management und du hast im Zweifel noch Gesellschafter und die sind voneinander getrennt. Jetzt, wenn wir ein bisschen weiter runter in den Mittelstand gehen, dann ist das ja oft dieselbe Person. Dann hast du da einen geschäftsführenden Gesellschafter. Wie verändert das denn das Spiel? Und muss man so jemand vielleicht auch mal, der ist ja emotional ganz besonders involviert, ja auch in den Verhandlungen einfach mal aus dem Spiel nehmen?
Ja, also da glaube ich, zunächst muss man sagen, gerade in so einem Kontext nimmt er sich öfter keinen Financial Advisor. Weil Berater sind ja teuer und so, ja. Das ist natürlich sehr oft ein sträflicher Fehler, gerade wenn man sich nicht mit dem Thema auskennt, weil die Folge ist ja dann, dass die Banken sehr schnell die Ägide übernehmen und sagen, so, der macht jetzt das Sanierungsgutachten, das sind denn die, die sehr bankennah sind. Und wenn man vorher die ganzen Informationen nicht ordentlich aufarbeitet, ist der Gesellschafter sehr schnell außen vor. Wenn man aber solche Situationen hat, glaube ich, ist sehr wichtig, relativ schnell reinen Wein einzuschenken. Das ist auch nicht immer so einfach. Ja, weil wenn man jetzt ich habe schon Mandate verloren, wo ich halt wo ich dann am Anfang einfach zu ehrlich war. Ja, und gesagt habe, ja, also der Outcome ist hochwahrscheinlich, der kam dann hinterher auch. Aber das wollte er halt nicht hören zu dem Zeitpunkt. Ja, und da muss man dann halt schon ein bisschen, sag ich mal, mit einer Optionalität argumentieren und sagen, es kann so sein, es kann so sein, es kann so sein. Und jetzt müssen wir erstmal die ganzen Unterlagen aufarbeiten. Und sehr oft ergeben sich dann auch Entwicklungen, die das ein bisschen mit befeuern, was man dann sagt. Und ja, dann muss man diese Person einfangen. Aber ich denke mal, da ist Ehrlichkeit relativ früh sehr wichtig. Und das ist jetzt auch das Schöne, wenn man das jetzt schon so viele Jahre macht und es geschafft hat, sich ein gewisses Standing und Ruf zu erarbeiten, dann hören die Leute auch ein bisschen eher zu. Also ich muss jetzt nicht mehr irgendwem hinterherlaufen, um zu sagen, ich brauche unbedingt dieses Mandat und dann erzähle ich, was der will oder so. Das kommt nicht mehr vor. Ja, also und wenn die Leute sich von vorher vernünftig informieren, wer wo wie was macht, dann funktioniert's auch, ja. Und dann ist man im Zweifel, wenn ein Anwalt schon vorher da ist im Wettbewerb gegen ein, zwei meiner geschätzten Kollegen und jeder kann's vernünftig machen. Aber dann weiß man auch, man ist auf einem gewissen Level und dann will der Kunde einen auch und hört dann auch eher zu, als wenn man sich vorher irgendwie verbiegend aufgedrängt hat. Ja.
Wenn es nicht funktioniert, wenn es am Ende keine Einigung gibt, keine Finanzierung, was ist dann schiefgelaufen? Ist das immer so, dass das Unternehmen dann eigentlich auch nicht finanzierbar ist oder gibt es dafür auch andere Gründe?
Das ist jetzt natürlich eine sehr pauschale Frage, weil die hängt immer sehr stark von den Situationen ab, die sich vorher ergeben haben. Erstmal, was heißt, es gibt keine Finanzierung? Wir haben eine Situation in der Financial Restructuring, wo es bestehende Kreditgeber gibt, wo es vielleicht einen Bedarf nach neuem Geld, nach New Money gibt oder eben nicht, aber irgendwas, was den Kreditgebern die Rechte gibt, ihre Kredite zu kündigen und sehr oft die Verschuldung auch deutlich zu hoch ist. Da sind ja jetzt erstmal Leute drin in diesem Ding und diese kommen jetzt auch erstmal nicht raus, es sei denn, sie verkaufen mit großen Abschlägen, was sie auch nicht wollen. Dementsprechend muss man sich als erstes natürlich mal anschauen, wie ist deren Position und wie tief ist der Abgrund, in den die gucken. Ja, also haben die Sicherheiten, haben die keine Sicherheiten. Wenn man sich mal anschaut, Situationen, wo die Banken keine Sicherheiten haben, was halt sehr oft der Fall ist. Ja, gerade bei großen Unternehmen, Corporate-Finanzierung, Leverage von 2, so und so viel, als man sie gemacht hat vor 4 Jahren, da gibt's halt keine Sicherheiten. So, und dann ist natürlich eine Insolvenzquote, wo man mit allen Gläubigern da reinsteht, die ist dann so mal 10% oder 5%. Und das motiviert die Banken natürlich schon, irgendwas zu tun, dass das Unternehmen weiterläuft. Und dementsprechend werden die jetzt nicht morgen hingehen und kündigen. Ja, also insofern hat das Unternehmen schon mal eine Finanzierung, nämlich die, die es vorher hat. Jetzt nur die Frage, passt sie noch zum Unternehmen? Und da ist natürlich auch die Frage dann wieder für die Banken, was sind die Alternativen? Wo verliere ich am wenigsten? Und dann kommt das Thema neues Geld dazu. Und wo kommt das Geld in die Struktur rein, wenn man es denn braucht und wer bringt's? Und da gibt es ja auch verschiedene Optionalitäten. Das kann ein Equity sein, wenn es noch einigermaßen geht. Vielleicht müssen die Banken einen kleinen Haircut machen, was immer noch besser ist, als alles zu verlieren. Vielleicht kommt es auch von den Banken selber, die sagen, wir müssen das jetzt hier mal operativ stabilisieren und finanzieren das noch so lange. Und dann geht es danach in den Verkauf und so lange geht es in eine Treue an. Also verschiedene Optionalitäten. Aber sag ich mal, solange wir hier nicht eine Situation haben, wo ein, zwei Kreditgeber im ersten Rang über alle Sicherheiten verfügen und die absolut zweifelfrei sind in jedem Insolvenzszenario, ist eine Lösung nicht unwahrscheinlich. Es sei denn, das Unternehmen hat keine Zukunft. Es sei denn, der Liquiditätsbedarf ist so hoch, dass er in keinem Verhältnis steht zu dem, was da halt noch da ist und vorher an Schulden drauf war. Und dann geht's halt manchmal leider in die Insolvenz. Aber ich will sagen, die in die Insolvenz gehen, schaut euch mal die Namen an, die in den letzten Jahren in die Insolvenz gegangen sind, das sind fast alles Unternehmen, die operativ so große Probleme haben, dass halt auch alle Kreditgeber und potenzielle Eigenkapitalgeber sagen, mit den Mietverträgen, die dieses Retail-Unternehmen hat, wird das nie im Leben irgendwas. Da können wir machen, was wir wollen. Da müssen wir jeden Mietvertrag runterfahren. Und das können wir nicht. Können wir nur in der Insolvenz. Ja, und Unternehmen, die halt wenig Zukunft haben, jedenfalls nicht in dem Setup oder in dem Korsett, in dem sie sich befinden, die müssen dann in Insolvenz, um sich von diesen Altlasten zu befreien. Und da kann man auch finanziell restrukturieren, was man will, wenn das übrig bleibt. Ich meine, wie viel Insolvenzen hatte Karstadt? Ja, also tolles Unternehmen, natürlich.
Klar. Okay, das heißt aber im Umkehrschluss, für die meisten Unternehmen, die keine massiven operativen Schwierigkeiten haben, gibt es auch eine finanzielle Restrukturierung. Du hast ja schon mehrfach die Banken angesprochen, die ja die typischen Spieler sind. Du machst das Geschäft ja nun schon eine ganze Weile. Wenn du dir das mal heute anguckst im Vergleich zu früher, gibt es da Veränderungen? Also gibt immer mal wieder die Klagen, Banken sind zu formal geworden. Leute nehmen sehr viel weniger persönliche Risiken auch in den Banken, sollen und dürfen das vielleicht auch gar nicht. Ist das Gejammer oder ist das tatsächlich Realität?
Das ist schon Realität. Also der Banker an und für sich hat sich über die letzten Jahre ja schon verändert. Also sag ich mal, früher gab es Regionalfürsten, die noch persönliche Entscheidungen getroffen haben, und genauso gab es auch Abteilungsfürsten, die noch persönliche Entscheidungen getroffen haben, oder Fürstinnen. Es ist sicherlich so gewesen, dass auch der Regulator in den letzten Jahren ja so stark eingegriffen hat, dass man viele Sachen einfach gar nicht mehr machen kann. Aber was halt auch bei den Banken man halt sieht, wenn man es mal vergleicht mit vor 10, 15 Jahren, Entscheidungen werden sozialisiert. Ja, also da ist nicht mehr einer, der sagt, das machen wir jetzt so. Ja, da sind es dann immer viele, und darüber gibt es noch Gremien, und da gab es natürlich immer die Gremien, aber die Wege sind, glaube ich, komplexer geworden, und auch die Inzentivierung der Banker ist anders, und es sehr oft fühlt es sich so an, dass sie halt in erster Linie darauf bedacht sind, Fehler zu vermeiden, und machen dann sehr oft lieber nichts als einen Fehler zu begehen und sichern sich doppelt und dreifach durch irgendwelche Gutachten und Ähnliches ab, was auch teilweise gesetzlich nötig ist, also keine Kritik dadurch. Und die sind halt anders. Es hat sich schon was verändert. Das heißt nicht, dass es jetzt unbedingt schlechter geworden ist. Es ist manchmal ein bisschen langsamer. Und glaube ich, den Konsens innerhalb der Bankengruppe zu finden, ist schwieriger geworden als damals. Und ja, da muss man einfach mit umgehen.
Mit anderen Spielregeln spielen können ja die Debt Funds, die mal so in den letzten 10 Jahren sich zumindest im LBO-Segment extrem ausgeweitet haben. Da haben die Banken viele Jahre gesagt, passt mal auf, wenn die erste Krise kommt, dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Jetzt haben wir die erste Krise noch nicht durchlebt, aber wir haben sie. Dein Zwischenfazit? Haben die Debt Funds den Lackmustest bestanden?
Ich denke schon. Also jetzt haben wir natürlich eine ganze Reihe von Fällen, wo Debt Funds irgendwas übernommen haben. Ja, aber wenn man sich die Fälle mal anguckt, sind das genau die Fälle, wo halt der Sponsor einmal was getan hat, vielleicht sogar nochmal was getan hat, und wo halt die Debtlast einfach zu hoch ist. Und dementsprechend muss man sich dann irgendwann auch als Sponsor eingestehen, der Wert ist nicht mehr im Equity, und was immer ich hier hinter die Debt reinpacke, wird auch niemals mehr dazu führen, dass ich mein altes Equity irgendwann wiederkriege. Und dann ist es natürlich so, wenn der Wert irgendwann mitten in der Finanzierung bricht, dann muss natürlich der Debtfonds irgendwo sagen, okay, was mache ich jetzt? Der Sponsor will eigentlich nicht mehr, weil für den macht es überhaupt keinen Sinn, hier nochmal Geld reinzugeben. Hat er schon mal. Wir haben es gemeinsam versucht, und es läuft ja auch langsam wieder in die richtige Richtung, aber ist halt neue Welt und geht nicht anders. Dann übernimmt das. Ja, und das ist aber auch ich habe jetzt wirklich nicht von nennenswerten Fällen viel gehört, wo halt der Fonds eher ein super Enforcement macht, wo der Sponsor noch großes Equity irgendwie geben wollte oder ähnliches. Ja, oder auch nicht. Es gibt natürlich manche Fonds, die das machen, aber das sind die, die man vorher auch kannte. Das sind mehr Vulture, also mehr Leute, die auf Loan to Own gehen. Aber dass denn einer hier sagt, okay, jetzt nutze ich hier mal meine Kündigungsrechte, um hier mir das Asset unter den Nagel zu reißen. Nein. Und da haben im Gegenteil die Fonds teilweise so einen größeren Langmut und die Restrukturierungsprozesse, natürlich schlecht für unsere Kaste als Berater, sind da öfters mal deutlich einfacher, ja, weil da rechnen zwei Kaufleute am Ende des Tages zusammen miteinander, die gemeinsam einen Deal gemacht haben, der jetzt leider nicht so läuft, und dann findet man eine Lösung und Gutachten und Länderabstimmungen und nochmal ein IBR obendrauf und Anwaltskosten von Leuten, die sich da produzieren müssen, da kann man deutlich schneller einen Deal aushandeln. Einerseits. Andererseits muss man natürlich sagen, viele der Debtfonds haben gute Leute, die halt 10, 12 Jahre da tätig sind, also im Kreditbereich tätig sind. Nur wenn man jetzt mal die letzten 2 Jahre abzieht und davor guckt, was die letzten 10 Jahre waren,
haben wir keine Restrukturierung.
War halt nicht so viel Restrukturierung, ja. Und insofern hat man dann schon Neulinge im Thema Restrukturierung, was sehr schnell aufgeholt wird. Und teilweise haben die auch ihre Unterstützung bei den Portfolio-Kollegen, die dann schon ein bisschen erfahrener sind. Aber da ist man schon manchmal so ein bisschen überrascht, dass über den einen oder anderen, der über hohe Kompetenz im Sinne von Möglichkeit verfügt, Geld zu deployen für Investoren, wie viel denn da vom Krisenfall verstanden und gewusst wird. Das wiederum ist gut für die Berater, aber sehr oft machen die es dann trotzdem alleine, weil sie halt sagen, das Kosten will ich jetzt einfach nicht aufwenden. Hier sind nicht genug Komplexität drin, sind ja nur der und ich. Ja, aber wenn man dann drauf guckt, ist es dann doch manchmal ein bisschen komplexer.
Was kommen denn da am Ende für Strukturen raus? Also du hast gesagt, sie sind schneller als die Banken. Sind die Lösungen auch anders?
Ja, sie sind anders, weil der Fonds will natürlich dann hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier ein erhöhtes Risiko. Eigentlich bin ich hier schon relativ nah am Eigenkapital dran. Ich habe damals eine Unitranche gegeben zu 6,5 plus Refi. Jetzt Eigenkapitalrendite ist eigentlich ein bisschen höher und das Risiko übernehme ich jetzt und ich trage das Ganze mit, dann will ich halt auch mal ein bisschen mehr Return haben. Das geht natürlich zulasten des Eigenkapitalgebers. Und Strukturen vielfältig. Also es kann dann sein, dass er ein paar Warrants mitkriegt. Vielleicht muss er aber auch Beiträge leisten, weil er sagt, ich stell Teile des Kredites zinsfrei, also picke den, also tesoriere die Zinsen. Dafür will er natürlich im Gegenzug irgendwas. Teilweise ist es denn so, dass Schulden, die auf der operativen Ebene sind, einfach zu hoch sind, um ein vernünftiges Sanierungsgutachten zu kriegen, was sehr oft die Banken verlangen, die denn die Betriebsmittellinie bereitgestellt haben. Und dann wird gesagt, okay, du musst einen Teil deiner Schulden auf eine höhere Ebene packen, also auf eine der Topcos da drüber und dann als Gesellschafterdarlehen wieder runterreichen. Dadurch kommt man halt in den strukturellen Nachrang, hat nicht mehr den Zugriff auf die Sicherheiten und so weiter. Also verschlechtert seinen Kredit auch rein strukturell. Und in so einer Situation will man natürlich was dafür haben. Und das ist dann auch eine Verhandlung zwischen Sponsor und dem jeweiligen Debtfonds. Ja, und das sind dann so Strukturen, die dann, sag ich mal, in die nächste Runde gehen. Da gibt es schon gute Beispiele, wo man dann hinterher dann trotzdem gemeinsam einen Verkauf erreicht hat und alle ihr Geld wiedergekriegt haben. War natürlich dann für den Sponsor nicht der Return, den er gerne gehabt hätte. Aber er hat es auch nicht verloren. Ja, und hängt aber davon ab, ob der Sponsor willens und fähig ist, nochmal was reinzugeben. Einfach nur zu sagen, ihr geht jetzt mal da oben, dann sagen die auch, ja, was ist denn dein Beitrag hier? Muss noch was gegeben werden? Wenn er das nicht mehr kann oder will, dann werden die Verhandlungen natürlich schon deutlich schwerer. Dann kriegt er vielleicht einen kleinen Teil nur noch dafür, dass er friedlich mitmacht. Und der größte Teil landet dann beim Debtfonds. Das kann schon vorkommen.
Du hast eben gesagt, die letzten 2 Jahre sind deutlich anders als die 10 Jahre davor. Und ich sag mal, die wenigen Spieler, die finanzielle Restrukturierung wirklich beherrschen, die sind ziemlich gut ausgelastet. Mal ein Blick in die Zukunft. Wird das noch mehr? Bleiben wir auf dem Niveau oder rechnest du damit, dass wir wirklich eine kleine Welle zumindest kriegen?
Ich glaube jetzt nicht, dass die Welle sich noch riesig auftürmen wird. Wir hatten jetzt im Real Estate, da wird sicherlich immer noch Nachlauf geben, aber da ist ein Großteil der Welle schon passiert. Wird sicherlich noch den einen oder anderen geben, der danach folgt. Wir haben jetzt an die Dauerbrennerbranchen, Auto und Retail. Retail hat kaum noch Schulden auf der Uhr, also das ist für finanzielle Restrukturierung jetzt sicherlich kein Riesenthema mehr. Auto ist schwierig, weiß auch jeder, muss man sehr stark gucken, wo das Unternehmen da oder der Zulieferer da tätig ist. Also und jetzt hat man mal neue Chemie und andere Betriebe. Ich persönlich glaube, dass es auf dem Niveau jetzt noch etwas bleibt. Also wir sind schon in einem sehr heißen Restrukturierungsmarkt, wo auch wirklich die Spieler da gut zu tun haben. Ich glaube jetzt aber nicht, dass es sich noch erheblich steigern wird. Und man sieht ja jetzt, sind ja jede Menge Adressen, die jetzt gerade M&A-Häuser, die jetzt ganz verzweifelt wieder irgendwelche Leute auf Restrukturierungstests setzen. Jeden Tag öffnet ja eine neue Restrukturierungsabteilung. Die sind 2 Jahre nach Ende der jetzigen Situation auch wieder alle weg. Keine dauerhaften Spieler, sind ja dann doch immer die gleichen 4 Gestalten, die man hier in Deutschland sieht. Und da hören wir Gott sei Dank zu. Aber vom Markt her, glaube ich, wird seitwärts gehen eine Weile, bevor es sich dann auch wieder beruhigen wird. Aber das für uns natürlich auch jetzt als Haus jetzt kein Thema, weil klar, Restrukturierung ist immer, also für mich persönlich mit am spannendsten, aber dann gibt's halt wieder mehr M&A-Aktivität und dann wieder mehr Debt Advice und nicht Financial Advisory in der Restrukturierung.
Dann lass uns doch zum Abschluss tatsächlich nochmal ein bisschen übers Haus sprechen, beziehungsweise über deine Rolle. Wir waren vorhin stehen geblieben bei 4 Jahre Lazar und dann hast du irgendwann das Gefühl gehabt, kann man eigentlich auch auf eigene Rechnung machen. Wie bist du darauf gekommen, ein eigenes Unternehmen zu gründen?
Verschiedene Gründe. Zum einen muss man sagen, ich habe mir überlegt, damals war das Ziel, so mit 55 ausgesorgt haben. Ne? Also war eines der Ziele, ne? Abgesehen von vielen anderen. Und bin da zum Ergebnis gekommen, dass letztendlich, wenn ich mich umschaue, ich im Prinzip nur Leute kenne, die selbstständig waren, die das geschafft haben. Ne? Also könnten wir dich hinterher auch mal fragen, Bastian. Ne? Aber
ich bin erst 52.
Ja, ist okay. Ich bin auch keine 55. Ja, aber noch nicht. Aber das war eins. Und das andere war, man ist natürlich bei einem Beratungshaus auch in einem gewissen Korsett und muss sich Sachen genehmigen lassen und Ähnliches. Und gerade, hat es vorhin gesagt, Debt Advice und Restructuring. Debt Advice ist bei manchen Adressen einfach nicht möglich. Im Mittelstand gibt's denn halt nicht so fies, dass eine große Investmentbank sagt, welchen Mittelständler bei seiner 200 Millionen Konzernfinanzierung oder Unternehmensfinanzierung berate. Dann ist das keine Fee, wo große Investmenthäuser von der Couleur sagen, oh ja, das ist ein toller Deal. Das nennt sich dann Small Shitty Deal. Ja, für uns gibt's das nicht. Ja, für uns sind das sehr gute Deals und gute Kunden und vor allen Dingen geben die eine saubere Auslastung. Und mein Thema war ja, wir hatten unheimlich erfolgreiche Zeiten bei Lazar. Wir waren 2010 Marktführer in Deutschland und 2 Leute, die damals mit mir im Team waren oder in meinem Team waren, sind jetzt selber Head of Restructuring in den anderen Läden und durchaus respektabel und nicht nur respektabel, sondern extrem gut, der eine zumindest unterwegs. Und also es war schon sehr, sehr gute Zeit. Nur das Problem ist, wenn man 9:1 M&A-Banker hat zu Restrukturierern und die verdienen all nichts in der Zeit, was naturgemäß der Fall ist wegen des Zyklus, dann hat man vielleicht auch von dem Erfolg, den man selber hat, persönlich nicht so viel. Und wenn dann die Zeit kommt, wo es ja noch nicht mal mehr Restrukturierung gibt und man überlegt sich, wie ist denn jetzt hier dein Business Case und ein Debt Advice für ein Corporate für ein paar hunderttausend Euro Fee kann ich hier überhaupt nicht annehmen, dann muss man sich fragen, wie ist denn da die Zukunft? Und die Kombination von beiden zusammen mit mehr Freiheit und einfach mal unternehmerisch was versuchen, hat mich dann schon gereizt. Ich habe ja auch, weil ich trotzdem ja ein Risikomann bin, sehr schnell erstmal geguckt, ob ich überhaupt Mandate bekomme, ohne eine starke Brand. Habe erstmal so getan, als mache ich das zur Freizeit, während ich mir einen neuen Job langsam und in Ruhe aussuche. Tatsächlich war eigentlich der Plan schon von Anfang an, ich wollte halt nur nicht scheitern und habe dann erstmal geguckt, ob es so klappt. Hat dann geklappt. Und dann habe ich ja erst ein Dreivierteljahr später das Unternehmen gegründet und angefangen, Leute einzustellen. Und da war dann halt die nächste Frage, wie groß wirst du? Wird es halt eine kleine Geschichte und eine große? Und dann bin ich halt auch schon damals zum Ergebnis gekommen, es geht nur was Großes. Also
Der Markt ist ja anders. Es gibt ja schon wirklich viele Finanzierungsberater in dem kleineren, mittleren Mittelstand. Das sind so 1 bis 2 Leute. Also diese Nische gibt's ja.
Aber ja, für klar, dich war von Anfang an klar, dass man ist dann eigentlich, also wo kriegt man Mandate her? Mandate kriegt man her durch Mandate. Ja, da hat man Arbeit mit anderen Leuten zusammen, die sehen einen, sagen, oh, das war gut, den will ich jetzt auch nochmal haben. Oder Anwälte, die sagen, oh, der macht ja viele Mandate, der kann mich vielleicht irgendwo reinbringen, dann gebe ich dem jetzt mal hier bei meinem Kunden die Möglichkeit vorzutanzen. Und wenn man eine kleine Truppe ist, dann kann man im Jahr 1, 2, 3 Mandate machen. Und während man die Mandate macht, ist man auch außen, läuft man nicht mehr durch die Gegend und sucht das nächste. Und dann ist man danach, gucken wir erstmal, wo kommt ihr das nächste her? Wenn man eine höhere Relevanz hat, wenn man halt mit vielen Leuten auftritt, wenn man es schafft, gute Leute um sich zu scharen, dann wird man halt für den Markt auch relevanter und dann kommt der Deal zum Deal. Und was jetzt natürlich jetzt noch, ich will nicht sagen, glückliche Fügung, aber gerade dieses Thema Corporate, als wir angefangen haben, machen wir heute auch noch super gerne, war die Finanzierung 100 Millionen, 80 Millionen für ein Corporate. Machen wir heutzutage immer noch, aber damals gab es einfach keinen Corporate, der sagt, ich brauche hier mal eine Milliarde Refinanzierung, ich brauche einen Berater. Das gab es nicht. Ja, und jetzt kommt die Milliarde und dann hat man natürlich so einen Track Record, dass der Kunde sagt, okay, da fühle ich mich wohl, dann nehme ich lieber den. Und deswegen haben wir da auch relativ wenig Wettbewerb. Und das Interessante ist, dass es jetzt ja auch überall Deutschland hinausgeht. Also wir konnten ja jetzt für ein dänisches Unternehmen eine Milliardenfinanzierung abschließen. Eine voriges Jahr, eine dieses Jahr schon bei dem Milliardenbereich. Und insofern expandieren wir jetzt so gesehen auch ein bisschen außerhalb von Deutschland mit dem Thema Debt Advice, aber aus Deutschland raus. Und das ist auch eine spannende Geschichte.
Ich habe das ja seit der Gründung ziemlich aus der Nähe verfolgt und habe auch immer gerne, wenn ich über dich gesprochen habe, gesagt, das ist einer von ganz wenigen Unternehmern in dem Markt. Ich glaube, wenn man sich das anguckt, dann hat es tatsächlich auch gar nicht so wahnsinnig viel gegeben. Also ein Tamu Anders fällt einem da sicherlich noch ein. Aber ansonsten in einer Community, die sich so stark mit Unternehmen, Unternehmern und auch mit Unternehmenswert beschäftigt, ist das doch wirklich erstaunlich, dass so wenige Leute über die Selbstständigkeit hinauskommen und richtige eigene Unternehmen aufbauen.
Mag sein, ja. Aber ich hätte es nie geschafft mit der Restrukturierung alleine. Ja, weil das einfach ein zu zyklisches Geschäft ist. Ich hätte es nie geschafft mit Private Equity Beratung alleine. Ich hätte es nie geschafft mit Corporate alleine, weil dann einfach, das ist Brot- und Buttergeschäft. Da kann man keine Riesenmannschaften auf Investmentbankerniveau von bezahlen auf die Dauer. Ja, die Kombi hat es dann gemacht. Jetzt kam das Thema Real Estate noch dazu. Das war ja klar, wenn die Zinsen steigen, haben wir direkt nach der Ukraine Kollegen dazu geholt, die das machen. Und ich glaube, das befeuert sich alles gegenseitig selber. Wir haben viele Kollegen, die sowohl das eine als auch das andere machen können und denen da wirklich gut sind. Und auch gerade für alle, die jetzt mal ab dem Director abwärts bei uns sind, ist es halt super interessant, weil wir der einzige Laden sind, wirklich, der in Deutschland alle Debt-Bereiche aus dem gleichen Pool abdeckt. Ja, also für freundliche Wettbewerber von uns, die haben halt eine PE-Beratung. Wenn sie überhaupt Corporate-Beratung haben, ist das auch ein separater Bereich und da wird sehr wenig hin und her geschoben. Fallen mir nicht viele ein, die das überhaupt interdisziplinär machen, was natürlich für junge Leute auch Nachwuchs extrem interessant ist, weil sie sich nicht früh festlegen müssen, sehr viel sehen und dann immer noch entscheiden können, gehe ich jetzt mal irgendwann zum Debtfonds oder spezialisiere ich mich jetzt auf den Teilbereich oder was mache ich? Ja, werde ich CFO irgendwo oder haben wir ja alles gehabt uns.
Und das ist die Ebene ein bisschen weiter unten. Im Rückblick betrachtet, würde ich sagen, hast du vor dem Verkauf aber auch sehr systematisch deine Führungsebene von Managing Directors aufgebaut. Täuscht das?
Ja, also nee, täuscht nicht. Also zum einen ist es ja ein Privileg, so gute Leute zu gewinnen und im Team halten zu können und auch alle Leute, die was darstellen und auch einen eigenen Anspruch haben, als in ein Team zu integrieren, die auch zum Teil extrem unterschiedlich sind. Aber das ist auch immer eine meiner, sag ich mal, festen Überzeugungen gewesen. Ich sage immer, Horses for Courses. Also der eine ist gut in dem, der andere ist gut in dem. Dadurch hat er natürlich naturgemäß andere Eigenschaften, aber fachlich hat es uns das natürlich auch über die Jahre immer weitergebracht und ist immer Hertha und Co. ist jetzt viel mehr Co. als Hertha, wenn man es mal zu den ersten Jahren vergleicht und das ist gut so. Ich habe mittlerweile mit dem Paul Kim, dem Björn Hofmann und dem Lars Schulz drei Partner, der Dennis Glatzle, den sollte man eigentlich schon dazu zählen und dann im Real Estate noch den Till Wenke und das sind alles Leute, die in ihren Märkten eine eigene Figur haben, eine eigene Person darstellen und die auch gerne hier mal bei dir vorbeikommen und ich persönlich bin eigentlich froh über jeden Deal, den ich nicht machen muss, jetzt mal übertrieben. Natürlich möchte die großen Restrukturierungen mache ich gerne noch selber. Natürlich habe ich meine Corporate und meine PE-Clients, aber sollen alle zu tun haben und alle haben ihren Markt und das hat letztendlich auch den Wert von Hertha und Co. ausgemacht zu erheblichen Teilen, weil eine One-Man-Show will keiner und da sind wir, glaube ich, schon länger von weg.
Dann darf die letzte Frage natürlich nicht fehlen. Wann ist denn Hertha und Co. nur noch Co.?
Ja, also es macht mir im Augenblick großen Spaß. Ich habe in meinem neuen Gesellschaft ein Handshake gegeben für 4 Jahre. Da ist noch nicht mal das erste Jahr um. Und nach 4 Jahren heißt das, dass wir uns dann mal überlegen, was wir machen. Also das wird jetzt auch nicht am Tag 4 sein. Aus jetziger Sicht, ja. Also man weiß natürlich nie, was sich verändert in dieser Welt. Aber ich glaube nicht, dass ich nochmal irgendwo anders groß hingehen werde irgendwann und irgendwo neu irgendwas aufbaue. Es gibt auch einfach viel zu viele interessante Sachen, die wir noch aufbauen können. Gerade in London haben wir ein super Team geheiert, was Beratung von Banken bei Non-Performing Loans macht. Da muss man sich auch mal überlegen, wie kann man das in Deutschland vernünftig integrieren und verzahnen. Das sind so Sachen, die einen immer noch großen Spaß machen, abgesehen von den großen Restrukturierungen. Meine Frau sagt auch, sie kann sich das auch nicht vorstellen, dass ich nur noch zu Hause sitze, was schon halt Spaß macht. Oder aber gut ist, dass ich jetzt mal den ganzen Admin-Kram verliere. Ja, also bis vor wenigen Monaten durfte ich jede einzelne Überweisung, die Hertha und Co. machte, noch persönlich machen, ja, weil es einfach so war. Vorher war es halt mein Laden. Und das wird alles weniger. Insofern kann man sich auf interessantere Aufgaben konzentrieren. Und wenn man sieht, wie das Team wächst und wie das auch aus sich raus wächst, ja, also wie dann halt die nächste Ebene, die Directors, die VPs, wiederum die Associates, also wie das nach unten geht und sagen wir mal, für die Analysts, die neu anfangen, da bin ich ja gar nicht mehr der Bezugspunkt. Ja, die sehen mich 2-3 Mal die Woche. Klar, und natürlich unterhalte ich mich auch mit denen und auf dem Deal hat man auch einen direkteren Kontakt, aber das, die haben halt andere Bezugspunkte. Das ist auch gut so. Ja, und insofern wird man denn nicht immer mehr gebraucht, aber ich glaube, dass ich sicherlich noch einige Jahre was beitragen kann und solange ich da Spaß dran habe und mein neuer Gesellschafter das auch so sieht, wird man mich noch eine Weile ertragen müssen.
Das klingt doch alles ziemlich gut und macht mich zuversichtlich, dass der Markt sich tatsächlich noch etliche Jahre an dir erfreuen darf. Ich habe das eben auch getan. Gespräch mit dir hat mir sehr viel Freude gemacht, Thomas Selfen.
Gleichfalls, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für deine ganzen Anekdoten, Einschätzungen und Erfahrungen. Das war, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Allen Hörern sage ich natürlich wie immer vielen Dank für euer Interesse. Bis bald, euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com